Ja, ihr habt den Text aus 2. Korinther 4 in der stillen Zeit gelesen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Austausch darüber. Dieser Text hat mit unserem Herzen zu tun. Da heißt es, dass Gott aus Finsternis Licht leuchten lässt. Er ist es, der in unserem Herzen aufleuchtet. Aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Na gut, das ist eine ganz schön komplizierte Satzkonstruktion, aber der Inhalt ist sehr, sehr gut. Und dann heißt es, wir haben diesen Schatz, also das, was hier gerade erwähnt wurde, dieser Schatz, wie Gott aufleuchtet in unserem Herzen, wie er die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, wie er das einpflanzt, dieser Schatz, der ist in irdenen Gefäßen, heißt es in manchen Bibelübersetzungen. Das ist ein altes deutsches Wort, was vom Germanischen kommt, von Erde eigentlich, also aus Ton, ne? Also tönerne, getöpferte, aus Ton gebrannte Gefäße. Da ist der Schatz Gottes drin, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und dann wird hier einiges aufgezählt, was ihr sicherlich auch in der stillen Zeit bewegt habt und besprochen habt. Und das, worum es hier geht in diesem Text, ist, dass Gott sich selbst letztlich hineingibt in zerbrechliche Gefäße. Und das sind unsere Herzen. Also die Eigenschaft von Tongefäßen ist ja, dass sie sehr leicht zerbrechlich sind. Die fallen einmal runter und dann sind sie gebrochen. Und wir lesen hier, dass es unsere Herzen sind, wo er aufleuchtet, wo er hineingegeben ist. Die Zerbrechlichkeit unserer Herzen. Wir sind nicht endlos belastbar. Wir sind labil und zerbrechlich. Und der eine mehr, der andere weniger. Aber jeder wird sagen können, ja, das ist so. Ich habe Grenzen. Ich bin nicht unendlich fähig, nicht unendlich belastbar, sondern da ist was Zerbrechliches in uns. Und dort kommt aber die Herrlichkeit Gottes hinein, in dieses Zuhause sozusagen, in dieses Gefäß. Dort erkennen wir das Angesicht Jesu Christi, an diesem zerbrechlichen Ort unseres Seins, unseres Inneren. Das ist der Ort, wo Jesus auf dieser Welt zu Hause ist. Also es ist ja ein krasser Kontrast, ein Schatz, den man in ein Tongefäß legt. Ist ja nicht sicher. Man würde es normalerweise in einen Safe legen, aus Stahl, aus irgendwie was brandsicher ist, was diebstahlsicher ist, wenn es ein Schatz ist. Der Kontrast könnte größer nicht sein. Eigentlich ist in so einem Tongefäß kein Schatz wirklich sicher. Jeder könnte kommen und es zerbrechen. Jedes Kind könnte es umschmeißen, so eine Amphore, und dann ist sie kaputt. Das ist im Grunde Einweg-Transportmaterial in der Antike gewesen. Man hat teilweise, wenn man über lange Strecken Güter transportiert hat, dann waren die Tongefäße wirklich Einweggefäße. Das hat sich gar nicht gelohnt, die wieder zurück zu transportieren, sondern die nimmt man einmal und dann werden sie nicht wieder verwendet oder nicht wieder zurückgeführt. Und wenn jetzt Gott kommt auf diese Erde und sich eine Wohnung sucht, wie könnte der Kontrast größer sein, als dass er sich ausgerechnet unsere Herzen dafür aussucht, also wie uns als Menschen, wo so viel Zerbrechlichkeit da ist. Und warum tut er das? Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Das tut er ganz bewusst so, bei vollem Bewusstsein sagt er, ja, das ist der Ort, wo ich wohnen will, einfach weil er gut ist und nicht weil wir gut sind, weil er groß ist und nicht weil wir groß sind, weil er stabil ist und nicht wir. Und deswegen kann er sich das leisten, in uns zu wohnen, in der Zerbrechlichkeit unseres Inneren. Er nimmt unsere Schwachheit in Kauf und wohnt dort freiwillig in uns. Es ist nicht so, dass Erlösung bedeutet, dass wir nicht mehr schwach und zerbrechlich sind, sondern Erlösung bedeutet, dass die Schwachheit und Zerbrechlichkeit unseres Herzens nicht länger die Grenze sind, von der wir beherrscht sind. Nicht länger die Grenze ist, die uns ausbremst und die uns regiert und beherrscht, sondern Gott führt uns darüber hinaus, trotz unserer Schwachheit und Zerbrechlichkeit. Nicht ohne unsere Zerbrechlichkeit, sondern trotz dessen. Er wird in unserer Schwachheit zum Überwinder in uns. Wir erleben seine Herrlichkeit trotz unserer Schwachheit. Das finden wir im Neuen Testament vielfach bezeugt. Genau diesen Gedanken. Paulus schreibt es mehrfach, und sagt, wie er den Gemeinden begegnet und sagt, ich komme in Schwachheit, ich komme nicht mit überredenden Worten, ich habe euch im Grunde menschlich nicht viel zu geben, aber es ist Gott, der durch all das hindurch wirkt. Wir können als Menschen, also wir haben hier in diesem Bibeltext das Bild vom Licht, wir können als Menschen immer nur Licht mit Licht anzünden. Also wir nehmen eine Flamme am Streichholz oder am Feuerzeug und können damit eine Kerze anzünden. Also wenn wir Licht anzünden, dann nur, weil uns Licht schon gegeben ist. Aber Gott macht aus Finsternis Licht. Das finden wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Er sprach, es werde Licht und aus dem Nichts, aus der Finsternis, fängt es an zu leuchten. Das kann kein Mensch tun. Wir brauchen immer irgendeine Energiequelle, die schon da ist, wo Licht damit entstehen kann. Aber er macht es aus dem Nichts und es wird uns verheißen hier in diesem Bibeltext, dass er das auch tun will in unseren Herzen, in unserem Leben, dass er aus der Finsternis Licht hervorbringen wird, dass er seinen Schatz in das Zerbrechliche hineinlegt, die jüdischen Midrashim, also so diese Auslegungen der Bibel, der Tora, des Alten Testaments, da wird darauf hingewiesen, dass Wein zum Beispiel nicht in goldenen oder silbernen Gefäßen erhalten bleibt, sondern nur in irdenen Gefäßen, also in zerbrechlichen Gefäßen. Ich bin jetzt kein Weinexperte, um das zu belegen, aber das ist eine jüdische Auslegung auch zu solchen Gedanken. Und die sagen, genauso kann das Wort Gottes nur in Menschen erhalten bleiben auf dieser Erde, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind. Dass die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit, die bleibt nur dort erhalten, in Gefäßen erhalten, die sich ihrer Schwachheit und Zerbrechlichkeit bewusst sind. Denn den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade, da ergießt er sich selbst hinein in unser Leben. Gestern Abend haben wir schon das Ganze eröffnet, das ganze Thema, und haben gesehen, dass im Grunde das Kernelement unserer Zerbrechlichkeit und unserer Schwachheit, was uns als Gefäß ausmacht, ist eigentlich Angst. Die Ängste, die in unserem verborgenen Inneren so sind und gern. Also das Gefäß, in das Gott sich und seine Herrlichkeit hineingibt, ist aufgrund unserer Ängste zerbrechlich. Ist aufgrund unserer Ängste labil. Wer so den verschiedenen Formen unserer Schwachheit und unserer Zerbrechlichkeit nachspürt, der wird letzten Endes immer irgendwo in der Tiefe auf Ängste stoßen. Letztlich jede Form der Entmutigung, der Überforderung, auch der Aggression, der Frustration, der Traurigkeit und so sind ja alles, man könnte sagen, Symptome, Folgeerscheinungen davon, dass irgendwo in unserem Inneren was geängstigt ist und was also auch eine Angst irgendwo gärt. Die tiefste Wurzel hinter unserer Zerbrechlichkeit ist nach meinem Verständnis Angst. Und deswegen, wie wir gestern gehört haben, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Also die vollkommene Liebe, nämlich Gott selbst, berührt uns an den tiefsten Punkten unserer Zerbrechlichkeit und unserer Schwachheit und kommt dorthin. Er sickert so tief ein, dass das berührt wird. Was im Grunde, so am Grund, so wie man einen See hat, unten der Grund, bis ganz unten dringt seine Herrlichkeit vor, um uns dort zu berühren. Liebe ist das Gute in Reinform und Angst, könnte man sagen, ist so das Übel in Reinform. Und Angst ist immer heimtückisch. Insofern, weil man sie selbst in vielen Fällen nicht als das eigentliche Problem identifiziert. Also wir sind ja oft im Äußeren und da findet viel Projektion statt in unserem Denken, wo wir sagen, das ist mein Problem gerade und das und jenes. Und dann kann sich das ausdrücken, indem wir auf irgendwas wütend sind oder indem wir total verletzt sind und enttäuscht sind und so. Aber wenn man eigentlich tiefer hineinschaut, merken wir, dass man es am Ende irgendwo mit Angst zu tun hat. Sie versteckt sich hinter zahlreichen Scheinproblemen, die wir als unser Problem identifizieren. Was haben wir als Jünger Jesu mit Angst zu tun? Haben wir überhaupt Angst? Ich frage jetzt nicht, wer keine Angst hat. Das ist eine unsinnige Frage. Denn Zunächst mal ist es so, wir haben genauso viel mit Angst zu tun wie jeder andere Mensch auch. Es ist Teil unseres Menschseins hier auf dieser Erde, wo die Liebe noch nicht vollendet ist in unserem Leben. Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben dazu. Die sieht nur bei jedem anders aus. Also Angst ist immer hochindividuell, hat ganz viele Facetten und Gründe, warum sie so aussieht bei uns, wie sie aussieht. Es gibt kein Leben ohne Angst. Das merken wir auch, wenn wir die Heiligen der Bibel uns anschauen, die eigentlich angstfrei sein müssten. Da finden wir Ängste. Also David zum Beispiel, er sagt, mir ist sehr Angst an einer Stelle. In 2. Samuel 24, Vers 14. Also ich nenne nur mal kurz ein paar Beispiele. Bei Esther finden wir das. Sie sagt, da geriet die Königin sehr in Angst. Also sind alles Leute, die Gott gebraucht hat, in sehr überragendem Maße, die Gott kannten. Und die Krönung natürlich Jesus, also der ohne Sünde war und der selbst, also Gott ist. Ne? Also Gott ist gekommen, aber er ist Mensch geworden. Er war ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Das versuchen wir jetzt heute nicht zu erklären und zu verstehen. Aber er war eben auch ganz Mensch und dann heißt es tatsächlich in der Bibel, und als er in Angst war, betete er heftiger, also im Garten Gethsemane. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Also richtig Angst, die im Raum steht, wo er sich eins gemacht hat mit unserem Menschsein, mit allem, was dazugehört. Er wurde in allem versucht, wie wir, heißt es im Hebräerbrief, damit er barmherzig wird. Er hat sich eins gemacht mit uns, auch in der Angst. Paulus schreibt, denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber der die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns. Also hier schreibt der Apostel Paulus, der Vorreiter des Christentums in den ersten Jahrzehnten war, schreibt von seinem geistlichen Dienst an den Gemeinden und an die Missionsreisen, die er unternommen hat, und bringt hier diese Formulierung, sagt, wir waren bedrängt von Außenkämpfe, von innen Ängste. Das steht in 2. Korinther 7, Vers 5. Also im Inneren von Paulus und von seinen Freunden und geistlichen Geschwistern, mit denen er unterwegs war, im Inneren hatten sie mit Ängsten zu kämpfen. Und es war nicht vor seiner Bekehrung und bevor ihm Jesus begegnet ist, sondern es war auf seinem Weg mit Jesus. Und er kann es identifizieren, er kann es beim Namen nennen, der weiß, das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, das begleitet uns, das fordert uns, aber sie tun es trotzdem. Und das ist ein Punkt in dem Ganzen, der wichtig ist. Die Angst ist nicht die Grenze, vor der er steht, sondern es ist die menschliche Begleiterscheinung des Lebens, die er wahrnimmt und trotzdem weitergeht. Und er sagt, denn der die Niedrigen tröstet, nämlich Gott, der tröstet uns. Und da merken wir wieder, Gott kommt hinein in die Zerbrechlichkeit unseres Herzens. Und die wird nicht ganz genommen jetzt. Die Zerbrechlichkeit wird bleiben in diesem Leben. Auch, dass wir Angst haben, das wird uns begleiten unser Leben lang. Aber es ist wichtig, sich dem zu stellen, sich dessen bewusst zu sein und auf der Suche danach zu bleiben, wie Gott dort hineinkommen kann, damit das nicht unsere Grenze ist, vor der wir stehen, sondern damit es vielleicht das Sprungbrett ist fürs nächste Level, wo Gott in uns zum Überwinder wird. Genau, oder an anderer Stelle sagt Paulus auch noch, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Oh, da will man nicht tauschen mit ihm. Das ist der Zustand, in dem er seinen Dienst getan hat, seinen geistlichen Dienst. Tja, wer will auch in den geistlichen Dienst, so wie Paulus? Aber es ist völlig egal, was man macht, weil es ist einfach Teil des menschlichen Lebens. Und es wird uns begleiten. Genau, die eigentlichen tiefsten und folgenreichsten Ängste, die befinden sich tief in unserem Inneren. Wir sind uns der meisten Ängste, glaube ich, meistens gar nicht bewusst. Das, was uns eigentlich antreibt, was eigentlich unsere Angst ist im Inneren. Aber das prägt uns kolossal, obwohl das manchmal so im Verborgenen ist. Ich meine damit nicht solche äußeren, oberflächlichen Ängste, wie dass ich sage, ich habe Höhenangst oder selbst auch Menschenfurcht oder Angst vor Dunkelheit oder irgendwelche Phobien, die man haben kann oder so. Das sind eigentlich alles so Spielarten, die an der Oberfläche stattfinden. Das sind sogenannte Angstobjekte, würde man sagen, in der Psychologie. Da wird was projiziert, also was im Äußeren wird gefunden, wo man die Angst dann irgendwie greifen kann. Und das kann sich ändern von Kultur zu Kultur, mit der eigenen Familiengeschichte, ganz individuell. Das kann sich auch verschieben. Manche Ängste, die man so im äußeren Bereich hat, wer Angst hat vor Gewitter oder so, früher konnte man noch nicht erklären, was ein Gewitter ist. Inzwischen können wir es. Gut, da haben wir nicht mehr ganz so viel Angst davor. Da wissen wir, wie man damit umgehen kann. Also da merkt man auch, wie ein Erkennen, eine Erkenntnis dazu führen kann, dass auch Ängste überwunden werden. In diesem Bereich, auch wo wir merken, da fordern uns manche Dinge heraus. Also da können Ängste auch wirklich überwunden werden, können sich ändern und verschieben, man kann sie gezielt angehen. Wir neigen als Menschen prinzipiell dazu, nicht verarbeitete und nicht überwundene Ängste an harmlosere Ersatzobjekte zu heften, die wir leichter vermeiden können, die wir leichter überwinden können. Aber die eigentlichen Angstauslöser, den weichen wir damit aus. Also das ist eine Gefahr, in der wir stehen. Denn auf einer tieferen Ebene tragen wir als Menschen bestimmte Grundängste in uns, die jeweils eben ganz unterschiedliche äußere Erscheinungsformen haben. Und wir müssen uns unseren Ängsten stellen, damit wir wachsen können. Persönlich und auch geistlich. Es hat also was mit Jüngerschaft ganz deutlich zu tun. Denn wenn wir uns den Ängsten nicht stellen, dann wird das die Grenze sein, bis zu der wir kommen und nicht weiter. Sondern die gehören überwunden zu werden und dass man sie bewusst mit Gott angeht. Das Ausweichen vor der Auseinandersetzung mit unseren Ängsten hemmt unsere Weiterentwicklung und lässt uns in dem Bereich kindlich bleiben, wo wir die Ängste nicht überwunden haben. Also in dem Bereich, wo wir uns unseren Ängsten nicht gestellt haben, werden wir was Unreifes, was Kindliches behalten und darüber nicht hinwegkommen. Deswegen gehört es dazu, zu unserem Leben mit Jesus, unserer Jüngerschaft, dass wir auf der Suche danach sind, wie die Liebe Gottes uns auch an den tiefen Punkten unserer Angst trifft. Und wie wir uns da öffnen können und ihn da ranlassen können und mit ihm da weitergehen können. Es gibt so, also Fritz Riemann, so ein Psychoanalytiker, der hat in den 60er Jahren 4 Grundformen der Angst herausgearbeitet und hat das auch niedergelegt in einem Buch, das ist ein Klassiker der Psychologie. Und da hat er gesagt, es gibt im Grunde 4 Grundängste im Menschen, die hängen eigentlich zusammen mit 4 Bestimmungen, die wir als Menschen haben. Also es gibt 4 Dinge, zu denen sind wir einfach geschaffen. Also er hat es jetzt nicht ganz so fromm ausgedrückt, aber so kann man es sagen, kann man es nehmen, dass man sagt, Gott hat uns als Menschen geschaffen, dass wir in 4 Bereichen als gesunde Persönlichkeiten werden und auch gesunde Kinder Gottes, wenn wir in diesen 4 Bereichen so ein Stück eine solide Grundlage kriegen. Das hängt zum einen, also der eine Punkt wäre, dass wir, er bezeichnet das als Selbstwertung, also dass wir zu einmaligen und festen Persönlichkeiten werden. Das gehört dazu, zu einem gesunden, reifen Menschen und auch zu einem reifen Christen. Gott hat uns einmalig gemacht. Wir haben einen Fingerabdruck, der ist einmalig und auch unser ganzes Menschsein, unsere Persönlichkeit ist einmalig. Und das soll zur Reife kommen. Dass wir erkennen, wer wir von Gott her sind, als wer wir gedacht sind, was er sich dabei gedacht hat. Also die Einmaligkeit entdecken, die Gott hineingelegt hat, unser Eigensein bejahen. Das ist wichtig, dass man eine heile und gesunde Persönlichkeit wird, die Gott gebrauchen kann. Etwas anderes ist aber auch wichtig, und das ist Hingabe, und zwar in dem Sinne gemeint, dass ich also Selbsthingabe und auch Selbstvergessenheit leben kann. Das wäre so das Gegenstück dazu. Er vergleicht das, Fritz Riemann vergleicht das mit den Bewegungen im Sonnensystem. Also die Erde dreht sich um sich selbst, aber sie dreht sich auch um die Sonne, um was Größeres. Und man kann weder das eine noch das andere weglassen. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, uns in was Größeres einzufügen, dass es nicht nur um uns geht. Dass wir nicht um uns drehen nur. sondern dass unser eigenes Wollen begrenzt wird zugunsten von etwas viel Größerem. Dass wir Einordnung leben, Unterordnung, dass wir uns der Welt, dem Leben, den Menschen und Gott vor allem vertrauend öffnen. Sich auf das einlassen, was um uns herum ist und nicht nur um uns selbst drehen. Das ist so scheinbar wie ein Widerspruch, aber gesund wird es, wenn man beides in einer reifen Weise verinnerlicht. Das Dritte, was er sagt, was für unsere, für unser Heilsein, und ich glaube, das ist ja das, was Erlösung macht, dass sie immer was hervorbringt, dass Jesus was hervorbringt in uns, was heil wird, was gesund und reif wird, was gebrauchsfähig ist für den Geist Gottes. Und das Dritte, was wichtig ist, ist der Faktor der Dauer und der Beständigkeit. Also, dass wir fähig werden, anhaltend und beständig zu leben. Dass wir Dauer anstreben bei dem, was wir tun und was wir machen. Dass wir Heimat finden, dass wir in die Zukunft planen, dass wir zielstrebig sind, als ob die Welt stabil wäre und als ob die Zukunft voraussehbar wäre. Dass wir leben, als ob wir mit Bleibendem rechnen könnten. Dass wir lernen, kontinuierlich und dauerhaft und beständig zu leben. Und was aber auch wichtig ist, das wäre dann wieder das Gegenstück dazu, ist, dass wir fähig sind, mit Veränderung und Wandel umzugehen. Dass die Fähigkeit, vorwärts zu gehen und veränderungsfähig zu bleiben, immer bereit zu sein, sich zu wandeln, Veränderungen und Entwicklungen zu bejahen, dass wir fähig sind, Vertrautes aufzugeben, dass wir Traditionen und Gewohntes hinter uns lassen können, dass wir uns immer wieder vom Erreichten auch lösen können, loslassen können und weitergehen, dass wir das Leben nur als Durchgang erleben und wahrnehmen. Das ist auch das, was die Bibel sagt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, wo wir wohnen, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind nur auf der Durchreise in unserem Leben. Dass wir nicht haften bleiben an allem, dass wir uns nicht aufhalten lassen, dass wir dem Neuen geöffnet bleiben in unserem Inneren, dass wir Unbekanntes wagen, dass wir uns lebendig weiterentwickeln. Das ist auch wieder wie so ein Gegensatzpaar, das vergleicht er mit Gravitationskraft, also die Anziehungskraft, die einen hält, also so dieses dauerhafte, beständige, und dann die Zentrifugalkräfte, das Ganze, was nach außen geht, was auch der Welt und der Entwicklung zugewandt ist. Und das sind so Sachen, die sind zum einen natürlich Kennzeichen einer gesunden Persönlichkeit, zum anderen aber auch Grundlagen dafür, dass wir mit Gott leben können, mit ihm Schritt halten können. Werden wir gleich nochmal uns anschauen. Denn mit jedem dieser vier Punkte ist eine Grundform der Angst verbunden. Und er sagt, im Grunde kann man alle Ängste auf diese vier Grundformen der Angst zurückführen. Das eine wäre, also wir sind wie gesagt dazu berufen, dass wir eigenständige Persönlichkeiten sind, dass wir entdecken, wie Gott mich gedacht hat und was er alles reingelegt hat. Damit verbunden ist aber, wenn man das für sich entdeckt, ja, ist verbunden damit beim einen oder anderen, bei allen in gewisser Weise, die Angst vor der Hingabe, also die Angst, sich abhängig zu machen. Und jetzt könnt ihr mal so tief in euch reinspüren. Ich werde jetzt also diese vier Ängste so ein bisschen benennen und auch sagen, was die Konsequenzen daraus sind, auch für unser geistliches Leben, wenn das unsere Barriere ist, vor der wir stehen. Und es ist so, dass diese Ängste bei jedem anders gelagert sind. Ja? Bei jedem poppt das an einer anderen Stelle auf, so innerlich, wo man sagt, ja, hier, das ist etwas, wo ich am meisten vor einer Wand stehe und nicht weiterkomme. Also die eine Form wäre so diese Angst, sich abhängig zu machen, sich auszuliefern, sich hineinzugeben, sich selbst hinzugeben, sein Eigensein nicht angemessen leben zu können, dass ich Angst habe, dass ich beschnitten werde, darin meine Überzeugung, meine Haltung, meine Berufung zu leben, dass mir immer einer dazwischen krätscht und mir die Freiheit nehmen will, das leben zu können, was ich leben will, was mir gegeben ist, was Gott mir gegeben hat, was ich von ihm erkannt habe, was Teil von mir ist. Die Angst, vereinnahmt und aufgesaugt zu werden. Die Angst, sich durch zu viel Anpassung, zu viel von sich selbst aufgeben zu müssen. Das kann unglaublich starke Angst sein, die einen immer in den Kampfmodus bringt. Sobald einer meine Zone betritt und mir zu nahe kommt, dass sofort die Angst ist, hier will jemand jetzt mich aufsaugen und vereinnahmen und für seine Zwecke missbrauchen und mir das wegnehmen, was ich bin und was ich habe und was mir gegeben ist. Es ist die Angst, das eigene Ich, die eigene Berufung, die eigene Bestimmung durch andere opfern zu müssen oder minimieren zu müssen oder eingeschränkt zu bekommen. Das Problem ist, wenn wir dieser Angst nachgeben, dann bleiben wir isolierte Einzelkämpfer ohne Bindung im Leben und auch im Reich Gottes. Da sind wir ohne Zugehörigkeit zu etwas, das über mich selbst und meinen eigenen Tätigkeitsbereich hinausreicht. Das gibt's alles auch in Fromm. Dass ich auch Angst habe, dass also mich irgendwo hineinzugeben, auch in das, was den Leib Jesu als Ganzes ausmacht, was noch größer ist als ich und mein Dienst und meine Erkenntnis und meine Art, mit Gott zu leben. Ja, also letztlich wird man so zu einem Menschen ohne tiefe Geborgenheit in diesem Leben. Man neigt leicht dazu, gegen alles und jeden zu kämpfen, weil man seine eigene Zone, seinen eigenen Bereich bedroht sieht. Wer von dieser Angst getrieben ist, wird am Ende weder sich selbst noch andere in der Tiefe wirklich kennenlernen. Und man wird auch nie die Fülle der eigenen Berufung entdecken können, weil diese Berufung, alles, was Gott uns an Berufungen gibt, immer eingebettet ist in den Leib Jesu und in die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Es wird immer ein Teil dessen sein, wozu Gott uns geschaffen hat. Die zweite Angst, also wir werden jetzt keine Sorge heute und morgen nicht nur bei den Ängsten bleiben, aber es hilft vielleicht erstmal, dass man merkt, so wie sieht die Zerbrechlichkeit dieses Gefäßes aus, und dann schauen wir, wie kommt Gott dort hinein. Die zweite Angst ist die Angst vor der Selbstwerdung. Das wäre also die gegenteilige Angst dazu, die manch einen noch viel stärker betrifft, nämlich die Angst, zum Beispiel sich von anderen zu unterscheiden und aus der Geborgenheit des Dazugehörens und der Gemeinsamkeit rauszufallen, also die Angst aufzufallen zum Beispiel, die Angst, nicht in der Menge unterzugehen. Das ist für manche eine Angst, für manche ist es das Schlimmste, in der Menge untergehen zu müssen und Teil der Gemeinschaft zu sein, sondern aber die gegenteilige Angst, die ist auch bei vielen sehr, sehr groß. Denn wenn ich nicht in der Menge untergehe, wenn ich nicht Teil der Gemeinschaft bin, dann würde das gefühlt Einsamkeit und Isolation bedeuten für so jemanden, der diese Angst stark empfindet. Die Angst, das ist im Grunde die Angst, aus dem auch wie die anderen sein herauszufallen und damit Raum zu geben für Unsicherheit, für nicht verstanden sein, für abgelehnt werden, auch bekämpft werden, und dem ausgesetzt zu sein, kann eine Riesenangst sein. Und das ist die Angst, letztlich zu einer eigenen Persönlichkeit zu werden, die sich vielleicht auch an manchen Stellen unterscheidet von der Gruppe. Und das kann eine Barriere sein, die wirklich stark ist. Man nie zu einer Selbstwerdung, nie zu einer Reife als Kind Gottes auch durchdringt, weil man einfach Angst hat, aus dieser Gemeinschaft rauszufallen und mit Einsamkeit, Isolation gefühlt klarzukommen. Wenn wir dieser Angst nachgeben, bleiben wir immer im Kollektiven, immer im Familiären, immer vielleicht im Konfessionellen, immer in dem, wo wir uns als Gruppe dazugehörig fühlen, und wir werden uns nie trauen, mal einen anderen Weg zu gehen, an bestimmten Punkten auszubrechen aus dem Ganzen. So kann sich die eigenständige Persönlichkeit, die Gott will und als die er uns ja auch gebrauchen möchte, nicht entwickeln. Gott gebraucht ja immer uns als Mensch und nicht nur uns immer nur als Teil der Gruppe. Es ist beides irgendwo. Deswegen braucht es auch eine Reife in beide Richtungen. Wir sind berufen, eigenständige und reife Persönlichkeiten zu werden, die nicht nur ein Abdruck der Gemeinschaft sind, aus der wir kommen, sondern Gott hat jedem von uns, wie gesagt, einen eigenen Fingerabdruck gegeben, eigene DNA, eigene Iris und alle Merkmale, aber eben auch in Seele und Geist was Besonderes, was Eigenständiges, was eine eigenständige Berufung entfalten kann, die natürlich eingebunden ist ins Ganze, aber die auch was Eigenes hat. Und deswegen merken wir hier, dass diese Ängste, diese ersten beiden Ängste, die konfrontieren uns damit, dass wir einerseits berufen sind zur Selbstbewahrung und Selbstverwirklichung, aber auch zur Selbsthingabe und zur Selbstvergessenheit. Und eine reife Persönlichkeit kann mit beiden in gewisser Weise umgehen. Wir müssen sowohl die Angst vor der Ich-Aufgabe überwinden, dass ich mich selbst aufgebe, als auch die Angst vor der Ich-Werdung, Das sind Ängste, die uns sehr stark blockieren können. Dann noch die anderen beiden Ängste, und dann habe ich euch genug Angst gemacht. Das dritte wäre die Angst vor der Veränderung. Ja, das ist also das, was dem entgegensteht, dass wir berufen sind, auch in Beständigkeit und Dauerhaftigkeit zu leben. Wem das gut gelingt, der neigt dazu, große Ängste vor Veränderungen zu haben. Nämlich die Angst, ist letztlich die Angst auch vor Vergänglichkeit, die Angst vor Unberechenbarkeit, die Angst, dass man abhängig ist von den Entwicklungen, die so geschehen, die Angst vor dem Wagnis des Neuen. Neues macht sowieso immer Angst, aber hier kann sie besonders groß sein. Es ist die Angst vor dem Planen ins Ungewisse, die Angst vor dem ewigen Dahinfließen und dem ständigen Wandel aller Dinge und auch dem Wandel von mir selbst. Das ist auch was man dann schwer zulassen kann oder aushalten kann. Das ist im Grunde das, was der griechische Philosoph Heraklit damals gesagt hat. Er hat so einen Fluss gesehen und seine Erkenntnis war, Pantarei, alles fließt, es ist immer alles in Bewegung auf dieser Welt. Alle Dinge, ich glaube, Madalina sagt dann nochmal was dazu. Alles ist im Fluss. Ich kann nicht zweimal in denselben Fluss reinsteigen, weil das zweite Mal, wenn ich reingehe, ist es schon wieder anderes Wasser, was dort fließt. Und ich selbst bin auch schon wieder ein Stück älter geworden und habe mich verändert. Das heißt, es ist immer alles neu. Und so funktioniert diese Welt und das Leben. Wenn wir dieser Angst nachgeben, dieser Angst vor Veränderungen, dann würden wir für immer im Gewohnten verhaftet bleiben. Wir würden nur noch das wiederholen und festhalten, was schon mal da gewesen ist und was wir kennen. Die Zeit und die Welt und auch das Wirken Gottes würden uns links und rechts überholen. Und wir bleiben immer noch da stehen, wo wir sind. Und es würde uns im Grunde überflüssig machen. Wir sind dann gar nicht mehr gebrauchsfähig für Gott, in einer Zeit, die gar nicht mehr ist wie die Zeit vor kurzem. Als Menschen, die wir ja auch in einer anderen Lebensphase gerade sind als damals und in einem Handeln Gottes, was vielleicht jetzt gerade schon wieder neu ist und einen eigenen Charakter hat, als es vielleicht vor kurzem gewesen ist. Also das Risiko ist, wenn das unsere Barriere ist, die uns aufhält, dass wir letztlich auch von Gott überholt werden müssen und dass er weitergeht und vielleicht andere gebraucht, weil ich meine Not damit habe, mich aufzumachen und mit den Veränderungen mitzugehen, die notwendigerweise da sind. Die eigene Berufung würde dann immer schwächer werden, da das Leben nun mal immer im Heute stattfindet und nicht im Gestern. Und das Heute wird immer anders aussehen als das Gestern. Und es ist super schwer auszuhalten für jemanden, der von dieser Grundangst geprägt ist. Und es ist im Geistlichen auf dieser Welt genauso wie im Natürlichen. Alle Dinge sind im Wandel. Und die Gegenangst dazu, die vierte, wäre die Angst vor der Dauerhaftigkeit, die Angst vor der Notwendigkeit, könnte man sagen. Das ist die Angst, durch Ordnungen, durch Notwendigkeiten, durch Regeln, Gesetze, durch Gewohnheiten, durch das Bisherige festgelegt zu sein, festgehalten zu werden, eingeengt und begrenzt zu werden. Es kann auch in manchen eine ungeheure Angst sein. Dass man ein Knecht des Gewohnten und des Festgelegten ist und dass man dass einem die Freiheit genommen wird, weiterzugehen. Das macht so jemanden aggressiv, wenn man das Gefühl hat, in dieser Einengung zu leben. Die Angst, es ist die Angst, dass unsere Möglichkeiten beschnitten werden, dass unsere Sehnsucht nach Freiheit begrenzt wird. Das Problem ist, wenn wir dieser Angst nachgeben, würden wir am Ende nichts Bedeutendes in unserem Leben schaffen und zustande bringen. Denn man würde nie etwas Großes und Wichtiges im Leben anfangen und anpacken, wenn man keine Perspektive hat für Dauer, für Nachhaltigkeit, für Beständigkeit. Wir würden ziellos leben, weil kein Ziel erreicht werden kann, ohne dass man es beständig im Blick behält. Ohne dass man die Dauer verinnerlicht hat, die es braucht, um vorwärts zu kommen und an ein Ziel zu kommen. Jünger Jesu zu sein, hat sehr damit zu tun, Gottes Ziele erkennen zu wollen, die immer langfristig sind. Also es ist ja nicht so, dass Gott im Himmel sitzt und überlegt, welche spontane Aktion könnte ich heute mal starten auf dieser Welt. Und er wacht früh auf und hatte was Lustiges geträumt und sagt, das machen wir heute mal oder so. Sondern wenn es jemanden gibt, der plant und der beständig die Dinge vorwärts bringt, dann ist es Gott. In größter Ausdauer hält er uns aus und geht voran mit seinen Plänen. Also Jünger Jesu zu sein, hat deswegen damit zu tun, Gottes Ziele erkennen zu wollen, die er mit dem Leben und mit dieser Welt hat, und uns dort einzureihen in seine langfristigen Ziele, in das, was er beständig tut und ist. Auch so wie er auch beständig eben ist in seinen Eigenschaften. Er ist nicht so leicht hin und her zu werfen wie wir. Er ist nicht so veränderlich wie diese Welt, sondern er ist sich selbst treu. Es hat damit zu tun, anhaltend in den Wegen und in der Nähe Gottes zu leben. Genau, und diese letzten beiden Ängste, die konfrontieren uns damit, dass wir zum einen zur Beständigkeit berufen sind und zum anderen zur Veränderungsfähigkeit. Und jetzt macht die Madalina weiter.
Ja, diese Spannung zwischen Beständigkeit und Veränderung. Wir hatten im Vorfeld überlegt, was können wir da sagen an dem letzten Jüngerschaftsschulwochenende, wo ihr da seid. Und das ist mir so wichtig geworden, vielleicht weil ich ja auch total damit zu tun habe, mit dieser Angst vor Beständigkeit. Aber wo der Punkt ist, wo ich Gott auch am meisten erlebt habe, wie er Wachstum da reingegeben hat. Und mir ist so aufgefallen, dass Gott ja der Geber des Lebens ist. Immer wenn Gott was tut, der kommt mit Leben hinein. Der hat eine Welt erschaffen, die einfach lebt. Und wo Leben ist, da ist immer Wachstum. Also als Menschen werden wir als Babys geboren, wachsen zu Kinder, Jugendliche, zu Erwachsenen. Kleine Pflanzen, die wachsen aus einem kleinen Samen und die wachsen immer weiter. Und es gibt keinen Stillstand. Also wenn wir irgendwie versuchen würden zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mit 20 mein ganzes Leben lang, das ist so ungesund, weil es gibt einfach keinen Stillstand. Man kann auch nicht für ein Kind entscheiden, okay, jetzt ist es so gewachsen bis 5, ist ganz niedlich, jetzt bleiben wir mal so mit dem Kind. Das ist so, ja, ungesund. Und ein Leben wird sich immer Bahn brechen. Und ist auf Wachstum angelegt. Vielleicht wird sich nicht immer in der Richtung Bahn brechen, wo ich mir das wünsche. Vielleicht wächst es ja auch mal in eine andere Richtung. Und einfach mit dieser Veränderung auch klarzukommen, wo leitet Gott einen dahin. Und trotzdem diesen Wachstum auch mit Beständigkeit zu unterstützen. Und Gott hat jedem von uns was anvertraut. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, das findet ihr in Matthäus 25 oder Lukas 19. Da kommt ein reicher Mann und gibt seinem Diener ein Taler, dem anderen Diener drei Taler, dem anderen fünf. Und der Erste, der vergrabt sein Talent, die nächsten zwei, die setzen das ein. Und beim Einsetzen wächst das Wert. Oder ja, genau. Und wenn man das nicht einsetzt, dann wird es nie wachsen, dann wird es bleiben. Und dann kommt der Herr irgendwann zurück und nimmt auch den einen Taler noch weg. Und so eine Geschichte aus meinem Leben. Ich war in der Schule richtig gut in Mathe, Physik und Chemie. War sogar Mathe-Olympiade. Fast, also ziemlich weit, noch nicht, also kurz vorm Landes. Und das hat mir richtig gut gefallen, ist mir auch leicht gefallen und wollte das eigentlich auch studieren weiterhin. Und ich bin in meiner Schulzeit in Rumänien auf eine deutsche Schule gegangen und Deutsch fiel mir immer schwer, ab der ersten Klasse bis zur 12. Und ich hatte in der 11. Klasse so eine panische Angst vor der Deutschprüfung, dass ich gedacht habe, ich werde mein Abi vermasseln, weil ich in dieser Deutschprüfung, weil ich die nicht schaffen werde. Und hatte überlegt, was ich mache und habe einen Lehrer von mir gefragt, ob ich nach Deutschland kommen kann, um irgendein Praktikum zu machen. Ich mache alles. Plus, damit ich irgendwie mit meinem deutschen Wissen vorankomme. Und noch ein Hassbereich in der Schule war Anatomie. Anatomie habe ich überhaupt nicht gemocht. Das hatten wir in der 11. Klasse. In der 12. hatten wir dann keine Anatomie mehr. Und ich weiß noch, ich bin an dem letzten Tag gekommen mit diesem Anatomiebuch nach Hause, habe es geschmissen und habe meiner Mutti gesagt, nie wieder Anatomie in meinem Leben. Will nichts mehr damit zu tun haben. Und dann habe ich in der 12. meine Prüfungen gemacht, Abitur, habe Gott sei Dank alles geschafft und durch eine Gottesführung, das ist nochmal eine Geschichte für sich, habe ich mich als Krankenschwester beworben. In Deutschland wollte ich nie werden, aber ich habe irgendwie erkannt, das ist jetzt eine offene Tür von Gott. Und habe gedacht, gut, ich mache diese Ausbildung 3 Jahre, ziehe es durch und dann mache ich das, was ich will. Und bin in eine Situation gekommen, wo ich auf Deutsch Anatomie lernen musste. Also all das, was nicht meine Stärken und meine Gaben waren. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht, dann bin ich erstmal im Krankenhaus geblieben. Insgesamt habe ich dann 11 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Und das Fazit nach 11 Jahren ist, dass ich mich im Periodensystem überhaupt nicht mehr auskenne. Dass ich auch Haufen Mathe-Sachen vergessen habe, weil ich die nie eingesetzt habe. Und Deutsch und Anatomie, das habe ich einfach eingesetzt, beständig, jeden Tag, bin dran geblieben und es ist gewachsen und es ist was draus geworden. Und danke, trotz der Aufregung. Genau, und worauf ich hinaus will, ist, Gaben sind total wertvoll. Aber wenn die Gaben nicht eingesetzt werden, dann gehen sie ein. Und egal, welche kleine Gabe du hast, auch wenn du denkst, das ist nichts. Also mein Deutsch, das war so schlecht. Und ich hätte nie gedacht damals, dass ich mal in Deutschland leben werde und meinen Abschluss machen werde in Deutschland. Und wenn man das einfach beständig einsetzt, sei es nur der Größe eines Senfkorns, dann wird es wachsen. Genau. So, und ich will euch noch mal was zeichnen hier. Kannst du das? Ja. Jeder von uns hat so eine Bequemlichkeitszone. Das ist so die Zone, wo wir uns so richtig wohlfühlen, wo wir wissen, das können wir, das schaffen wir, das kostet uns keine Energie. Und da kann man sich immer schön gemütlich machen in dieser Bequemlichkeitszone. Ja, das ist ja auch gemütlich. Für mich auch. Und dann gibt es aber über diese Bequemlichkeitszone hinaus, wenn man dann aus dem Bett aussteigt, eine Wachstumszone. Genau, diese Wachstumszone, die kostet uns was, die können wir betreten und die fordert uns gut heraus, aber die überfordert uns nicht. So, und dann, also diese Wachstumszone ist auch die Zone, wo wir Neues lernen, bis wir an einer Grenze stoßen, hier, wo die Angstzone anfängt. Genau. Und bei egal, was wir, also hier lernen oder Wachstumszone. Genau, und bei egal, was wir lernen, kommen wir an irgendeinen Punkt und an irgendeine Grenze, wo wir Angst haben. So eine Schwellenangst, weil wir was Neues betreten, einen neuen Raum betreten, was wir ja noch nicht kennen. Ganz einfach zu beobachten war, also von dieser Schwellenangst hat mich unsere Kindergärtnerin aufgeklärt. Man kommt mit den Kindern an den ersten Tag im Kindergarten, die sind super gut gelaunt, bis sie die Tür sehen vom Kindergarten. Und dann schläft ihnen das Gesicht ein, drehen sich um und wollen nicht reingehen. Weil die betreten eine Zone, mit denen die nicht vertraut sind. War bei unserer Tochter ganz krass. Am Anfang, bis sie sich daran gewöhnt hat, dann sind die gewöhnt an diesem Raum, an diesem Kindergartenraum. Und manche Kinder, die schlafen, da gibt es nochmal so eine Treppe nach oben und oben gibt es nochmal einen Raum. Und wenn die Mittagszeit vorbei ist und die müssen diese Treppe nach oben gehen, dann kommt wieder diese Angst, weil die betreten quasi einen neuen Raum ein. Und irgendwann gewöhnt man sich an diese Sachen so sehr, man hat die lieb, also man kommt in diese Wachstumszone, die wird zum Bequemlichkeitszone, so dass unsere Tochter uns erklärt hat, dieses Jahr hatte sie Schulanfang, da hat sie uns im Frühjahr gesagt, ich will nicht in die Schule gehen, ich will für immer ein Kindergartenkind bleiben. weil sie ja Angst hatte. Genau, dann ist sie so weit gewachsen, bis sie an dieser Grenze gekommen ist. Dann hat sie die Schule angefangen. Die ersten Tage, die waren ein bisschen herausfordernd. Und jetzt vor kurzem sagt sie uns, ich will für immer ein Kind, ein Erstklässler bleiben. Ich will nie in die zweite oder in die dritte Klasse. Da haben wir ihr gesagt, pass mal auf, das hast du uns auch im Kindergarten gesagt und jetzt gefällt es dir in der Schule. Ja, aber diesmal ist das so. Und ich bin fast sicher, dass sie in ein paar Jahren das anders sehen wird. Die Sache ist, wenn wir diese Bequemlichkeitszone nie, also wenn wir daraus nie rauskommen, dann wird es immer enger drin. Wenn wir aber beständig einfach rauskommen aus der Bequemlichkeitszone, uns in dieser Wachstumszone bewegen, dann wird diese Zone zur Bequemlichkeitszone und unser Raum wächst. Und Gott schafft uns einfach Raum, auch in unseren Gaben, in unseren Fähigkeiten, in unserem Einflussbereich, bis das zu unserer Sicherheitszone wird. Und dann wird die Angst immer weiter nach hinten verschoben. Und trotzdem, im Wachstum werden wir immer wieder auch an Angstgrenzen stoßen. Also wir werden mit Angst immer konfrontiert werden. Und Angst verlangt nach Sicherheit. Die Frage ist, weil in so einer Angstsituation hat man das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Also wir reden jetzt immer nur über ganz normale Angst und nicht über Panik und Angststörungen. Das sind dann nochmal ganz andere Themen. Genau, und in diesem Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, verlangt die Angst nach etwas, was einem Sicherheit gibt. Und Jesus selber, der Angst kennt, der kann uns eigentlich immer Sicherheit geben. Und auch so ein Beispiel von den Kindern, wenn sie erstmal lernen zu laufen oder Fahrrad zu fahren. Die haben immer eine Unterstützung von einem Erwachsenen. Die suchen sich das intuitiv. Und irgendwann lässt man sie in die Freiheit und das geht dann auch. Wir müssen nie diese Angstzone alleine überwinden. Wir dürfen immer ins Gebet zu Gott kommen. Wir dürfen uns immer in die Gemeinschaft von anderen Christen, die weiter sind als wir, auch Sicherheit holen und mit jemand da zusammen durchgehen. Manchmal denken wir auch so in Berufungen oder Begabungen, die Leute, die schaffen so viel, also zum Beispiel Reinhard Bonnke, der ist bekannt, weil er Evangelisation mit Millionen Leuten veranstaltet hat. Und wo hat er angefangen? Na, der hat angefangen mit einer Gitarre auf die Straßen von, Akkordeon, genau. Also in seinem Buch gibt es sogar ein Foto, ich weiß nicht, wie viele Leute waren da, 7, 8 Leute vor ihm, mit dem er angefangen hat. Und es fängt immer im Kleinen an. Und ja, genau. Also, wenn du deine Freundlichkeit, dein Fleiß, deine Demut, deine Kreativität, dein Intellekt, deine handwerkliche Begabung, deine Gebetszeit einsetzt, dann wird es Früchte tragen. Und dann wird es einfach automatisch wachsen, weil Gott ja einfach Wachstum hineingeben wird. Wenn du es nicht einsetzt, dann wird es eingehen. Und ein Vers, was mich immer wieder so fasziniert, aus Galater 6, Vers 7, das fasziniert mich in der Art, wie der formuliert ist. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Also wenn wir das nicht, also diesen Ernteprinzip nicht wahrnehmen, das, was ich sehe, das wird irgendwann Frucht bringen, im Guten wie im Schlechten, dann ist es wie, als würde ich Gott auslachen. Und das finde ich irgendwie so krass, dass Gott an dieser Stelle auch so wichtig ist, ernst genommen zu werden. Jetzt habt ihr ein Jahr Jüngerschaftsschule Beständigkeit eingeübt. Vielleicht habt ihr jetzt nicht 365 Tage stille Zeit gemacht, vielleicht habt ihr nur 200 an 200 Tagen das geschafft, aber vielleicht ist das mehr, als ihr letztes Jahr das gemacht habt. Und das ist schon mal eine coole Sache von Beständigkeit, wo ihr auch mal nach einem Jahr gucken könnt, was ist denn eigentlich geworden? Und ich mache euch Mut, dass es nach dem Jahr nicht zu Ende geht, sondern dass ihr einfach in dem bleibt, was ihr jetzt mal ein Jahr eingeübt habt und das einfach mal weiterführt. Und beständig bleibt im Bibellesen, im Zeugnis geben, auch beständig bleibt im Sündenbekennen. Falls ihr das zum ersten Mal dieses Jahr gemacht habt, macht das einfach ruhig weiter. In Dresden, wo ich war, gibt es eine coole Gemeinde, die Jesusgemeinde, und die haben ganz viele Studenten. Und irgendwann haben die angefangen, die Mitarbeit auf einem halben Jahr zu beschränken. Und das war eine Reaktion auf diese Unbeständigkeit, die die Leute mitbringen, weil sich keiner mehr verpflichtet gefühlt, also verpflichtend mitgemacht hat. Und die konnten Leute nur für ein halbes Jahr höchstens einbeziehen. Und das finde ich so schade, weil in einem halben Jahr, da kann einfach nicht viel wachsen. Also guckt mal, wie ein Baum in einem halben Jahr wächst und wie ein Baum in 5 Jahren wächst oder in 100 Jahren. Und welche Früchte es bringt nach einer längeren Zeit. Versucht mal das, was Gott euch anvertraut hat, mal 3 Jahre einzusetzen oder mal 5 Jahre einzusetzen und einfach mal in den Sachen drin bleiben. Und dann werden auch die Früchte größer, reifer und auch mehr werden. Wir hatten eine junge Gemeinde in Dresden. Wir haben so mit einem Hauskreis angefangen von, weiß ich nicht, 7, 8 Leute. Und irgendwann waren wir 60 Leute, dann waren wir auch mal wieder weniger, 30. Und das haben wir aber mal 10 Jahre gemacht, hatten wir diesen Kreis. Und von Anfang an hatte ich mich auch in ein paar Jugendliche, waren damals 16, 17, investiert und die auch in die Mitarbeit genommen. Und es ist so schön, jetzt zu sehen, was aus den Leuten damals geworden ist. Das sind reife Persönlichkeiten, die sind alle an Jesus dran geblieben, die haben gute Ehen, die haben tolle Familien, die bringen sich jetzt noch in Gemeinden ein. Und das Coole ist, das ist ein Teil meiner besten Freunde. Und ich finde es so schön, wie Gott mich gesegnet hat, obwohl ich mich in den investiert habe damals. Und ich selber ja auch eine Freude habe, jetzt an den Früchten von damals. Genau. Ja, das war's von mir.
So, alle wieder da? Oder kommen da noch welche? Tür ist noch offen. Ja, also das, was wir anvisieren, das, was wir in Blick nehmen, das wird stärker werden in unserem Leben. Das ist das, was Madalina sagte, was wir sehen, das werden wir ernten. Wenn wir uns von unseren Ängsten gefangen nehmen lassen, also dass wir über diese Bequemlichkeitszone nicht hinausgehen, weil wir zu sehr die Angst fürchten, die hier kommt, dann wird, wie Madalina sagte, der Bereich immer kleiner werden, in dem wir uns befinden. Dann wird man sich irgendwann selbst das nicht mehr trauen, was man sich früher mal getraut hat. Wenn man den Ängsten immer nachgibt, wird man in einigen Jahren noch viel mehr Ängste haben, als man vorher hatte. Man wird sich noch weniger trauen. Und wenn man aber in die andere Richtung schaut und sagt, ich weiß, hier kommt Angst, aber ich werde mit Gott weitergehen, soweit wie es geht. Und ich werde nicht mich entscheiden, hier zu bleiben und jeder Angst auszuweichen, sondern ich werde die Ängste zwar sehen und wahrnehmen, aber ich will nicht, dass das die Grenze ist, an der ich lebe. Dann wird, wie Madalina sagt, der Bereich immer größer werden. Dann werden uns Dinge in ein paar Jahren keine Angst mehr machen, die uns früher mal Angst gemacht haben. Und dann werden, genau das, so wie sie gesagt hat, dann gibt es zwar andere Sachen, die dann wieder eine neue Grenze sind, aber so wird der Raum weit, das, was Gott uns gegeben hat. Wir sind dann nicht mehr blockiert durch unsere Ängste. Wir werden noch Angst haben, aber es wird nicht die Außengrenze unseres Seins, unseres Lebens, unseres Dienens sein, sondern es wird immer wieder Momente der Überwindung geben und wo man wächst und neues Gebiet von Gott geschenkt bekommt. Das, was uns Angst macht, habe ich schon gesagt, ist total individuell. Das ist kaum so ganz vergleichbar von Mensch zu Mensch. Das hat bei jedem eine andere Ausformung und ist von unserem Leben auch abhängig, was wir von Leben bisher hatten. Das hängt natürlich mit unserem Temperament auch zusammen, mit inneren Anlagen, die man als Mensch mitbringt, dass man zu bestimmten Ängsten eher neigt als zu anderen. Und es wird immer so sein, dass jeder seine Angstbereiche hat. Also ich fand das jetzt so, als diese Corona-Zeit dann losging, so kurios, wie viele Leute über die geredet haben, die Angst haben. Die einen, die meinten damit, diejenigen, die Angst haben, sich anzustecken und zu infizieren. Die anderen meinten damit, diejenigen, die Angst haben vor Umsturz oder vor, dass die Regierung jetzt irgendwas mit uns macht oder die Nächsten hatten, meinten diejenigen, die Angst haben, weil sie sich impfen oder nicht impfen lassen, wie auch immer. Und jeder, also ich habe das von so unterschiedlichen Leuten gehört, die immer gesagt haben, ja, das sind die, die Angst haben. Oder man muss irgendwie mit denen klarkommen, die gerade Angst haben. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es ist einfach nur anders, wovor jemand Angst hat. Jeder hat da andere Bereiche für sich ausgemacht, die er als Bedrohung empfindet oder als Gefahr. Und selbst wenn das ganze Thema alles überhaupt irrelevant war für jemanden, dann waren es eben doch ganz andere Bereiche des Lebens, die einem Angst gemacht haben, wo man merkt, hier komme ich an eine Grenze, es ist einfach Teil unseres Menschseins, aber es sieht bei jedem anders aus. Und man kann sich manchmal so schön einbilden, dass man furchtlos wäre oder dass man viel mutiger ist als alle anderen, weil man gerade irgendeinen Bereich im Blick hat, wo andere ihre Not mit haben und es stört mich nicht, dann fühle ich mich mutig. Aber wer ehrlich ist und einfach mal tiefer und reflektierter auf sein Leben schaut, der merkt, es ist einfach nur anders. Und wir sind alle herausgefordert, uns immer wieder zu entscheiden, aus dieser Zone rauszukommen, die nicht enger und kleiner werden zu lassen, wo wir drin leben, sondern dass wir mit Gott neues Land im übertragenen Sinne betreten können. Was noch die Ausformung unserer Ängste prägt, das ist natürlich auch ein seelisches oder auch ein geistliches Erbe, was man mitbringt, aus seiner Familie, aus der Herkunft, wo man herkommt, auch durch ganz viel durch Lebensbedingungen, in die wir hineingeboren wurden, unsere persönliche Biografie, das, was unser Leben bisher geprägt hat. Also Ängste haben immer eine Geschichte. Die haben immer einen Werdegang in unserem Leben, warum es ausgerechnet die sind und nicht andere. Aber ebenso hat auch unsere persönliche Erlösung eine Geschichte. Das Evangelium in unserem Leben, die frohe Botschaft, dass Jesus gekommen ist, auch das werden wir am Ende unseres Lebens mal sehen können, wie das eine Geschichte hat. Wie das seinen Startpunkt hat, wie das Momente hat, wo sich was verstärkt in eine bestimmte Richtung, wo Heil in unser Leben kommt. Auch Genesung, auch von Dingen, die uns verletzt haben, die uns auch geprägt haben. Die Gegenwart des Heiligen Geistes und damit ja die Gegenwart der Liebe Gottes in unserem Leben ist von überragender Bedeutung und es prägt unsere Geschichte. Und es prägt das, was in dem zerbrechlichen Raum unseres Herzens passiert. Denn dort zieht Gott ein. Und es ist eigentlich auch so ein Geschenk, so eine Gnade, muss man sagen. Man kann Gott eigentlich nur feiern dafür, dass er sich entschieden hat, in die Zerbrechlichkeit unseres Herzens hineinzukommen und zu sagen, das ist der Ort, wo ich wohnen will auf dieser Erde. Das ist der Ort, wo ich mich offenbaren möchte, wo ich mich hineingebe mit allem, wie Gott ist. Die Liebe in Person will in uns wohnen und lässt sich überhaupt nicht abschrecken von unseren Ängsten. Und von dem, was uns aufhält und so. Und die Frage ist einfach, visieren wir ihn an? Und schauen wir auf ihn und sagen, ja, du sollst Raum gewinnen in mir, indem ich mich meinen Ängsten stelle, meinen Herausforderungen, indem ich mich nicht hier begrenzen lasse. Und wenn Gott sagt, geh mal hier hin, in diesen Bereich, dass ich dann sage, okay, wenn du es sagst, dann will ich gehen. So wie Petrus, der auf dem Wasser Jesus erkannt hat, wie er auf dem Wasser läuft und auf das Wort Jesu hin sich entscheidet, diesen Schritt zu gehen, obwohl er natürlich total Angst hatte. Es war klar, der war Fischer und so, ne? Aber es war auch damals nicht so, dass die Küstenwache schon bereit stand und dann David Hasselhoff gerannt kam in so Baywatch. Es konnten noch nicht alle schwimmen, so wie heute. Also es war gar nicht so üblich, dass man schwimmen konnte, selbst wenn man am See Genezareth gelebt hat. Klar, Petrus und die Fischer, die waren noch mal anders drauf, die springen ja dann auch mal ins Wasser, als Jesus dann auferstanden ist. Aber trotzdem, im Unwetter und nachts ist das alles schon noch mal eine andere Nummer. Auf jeden Fall, er geht aufs Wasser, auf das Wort Jesu hin, nicht weil er sich selbst dazu in der Lage gesehen hat. Das war ein absoluter Schritt über diese Grenzen hinweg, mit Angst verbunden. Und man merkt, wie einfach wir als Menschen funktionieren. Er schaut ständig hin und her, ne? Also zwischen dem, was jetzt noch Schlimmeres kommen könnte, und der Gegenwart Jesu. Und das ist die Wahl, die wir haben in jeder Situation, dass wir uns fragen, worauf wollen wir schauen? Da werden wir dann morgen auch nochmal ein Stück weitermachen mit dem Schauen auf Jesus, wo Jesus ja auch sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist also eine ganz andere Dimension nochmal. Das wollen wir morgen uns nochmal anschauen. Wie gehen wir mit unseren Ängsten um? Das eine ist natürlich das, was wir hier gelernt haben, was Madalina erzählt hat. Aber die Ängste, die haben die Eigenschaft, dass man sie nie ganz beseitigt kriegt. Haben wir auch gehört. Also wir werden nicht völlig angstfrei leben, aber wir können sie weiter hinausschieben und wir können an bestimmten Punkten sie überwinden und übertönen, könnte man sagen. Nämlich das, was uns dazu führt, diese Grenzen zu überschreiten, ist ja nicht, dass die Angst mit einmal weg ist, sondern dass es etwas gibt in uns, was viel stärker ist, was für uns so stark wird, dass wir in der Lage sind, diesen Schritt zu tun. Die Corrie ten Boom, die hat mal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Da ist auf jeden Fall was dran. Also man wird fähig, diese Angstgrenze zu überschreiten, weil Gott in unser Leben hineinkommt. Und es ist auch was man schon im ganz Natürlichen verstehen kann. In dem Moment, wenn was Gutes in uns zunimmt, sind wir in der Lage, das Schlechte besser wegzustecken und auszuhalten. Also wie ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel, früher hatten die Menschen furchtbar Angst, wenn es gedonnert hat. Inzwischen hat man eine Erkenntnis gewonnen, dass man weiß, wie es funktioniert. Und die Angst ist nicht ganz gebannt, es gibt immer noch Gefahren, aber die treten total in den Hintergrund. Man kann fähig sein, Ängste zu überwinden, weil Vertrauen zunimmt. Dass ich zum Beispiel weiß, ich kann mich auf Gott verlassen, selbst wenn es für mich eine Gefahr ist. Für ihn ist es keine Gefahr und er ist bei mir. Sowas zu erfassen, minimiert nicht das Risiko, dass was schief geht, das minimiert nicht unbedingt die Angst, aber das Vertrauen wächst und macht mich fähig, die Angst unter die Füße zu kriegen. Es kann auch sein, dass Demut in mir zunimmt, dass ich zum Beispiel erkenne, okay, es besteht eine reale Gefahr, dass ich mich zum Beispiel blamiere, dass was total schief geht, aber was soll's? Es geht nicht um mich. Und das ist nicht so schlimm. Es kann danach weitergehen. Also so Demut und Gnade zu erfassen, macht einen fähig, Ängste zu überwinden, die vorher riesengroß waren, wo man sagt, das kann ich nicht machen, das kann ich mir nicht leisten. Das Risiko ist viel zu groß, dass das völlig schief geht. Und es verändert sich im Herzen was und plötzlich kann immer noch was schief gehen, aber es ist plötzlich nicht so schlimm. Wir kriegen es unter die Füße, wir können eine Grenze überschreiten, weil etwas in uns hineingegeben wurde, was uns dazu fähig macht. Extremsportler zum Beispiel, die trauen sich ja Sachen, die sich andere Menschen nicht trauen, machen total irres und auch manchmal lebensgefährliches Zeug. Und das Spannende ist, dass so, das sind ja gute Studienobjekte, ne, solche Extremsportler, um zu schauen, wie funktioniert das mit der Angst. Und man sagt, die haben nicht weniger Angst als andere, aber was bei solchen wagemutigen Menschen ist, die haben, da funktioniert das mit der Dopaminausschüttung anders. Die haben aufgrund einer genetischen Veranlagung empfinden die das Glücksgefühl stärker, was in dem Moment passiert, wenn sie es tun, wenn sie die Angst überwinden. Das heißt, die Angst ist nicht kleiner als bei anderen, aber das, was sie dafür kriegen, ist größer als bei anderen. Das heißt, das Gute, also ob das so gut in dem Fall ist, wage ich manchmal zu bezweifeln, das kann auch was Finsteres haben, wenn man so mit dem Leben spielt und das Leben auch leichtfertig mitunter auch riskiert. Aber einfach, dass man das versteht, die haben nicht weniger Angst, aber die haben mehr Glücksgefühl in dem Moment, wenn sie es tun. Das ist ja auch so bei Drogenrausch und anderen Zuständen, wo man plötzlich in der Lage ist, Dinge zu tun, die man sich sonst im normalen Leben nie trauen würde. Nicht, weil weniger Risiko ist, sondern weil im Inneren was anders funktioniert in dem Moment. Das ist bei Verliebtheit auch so, dass man mit einem Mal, da können alle sagen, du überlegst dir nochmal und man hat vielleicht auf einer rationalen Ebene auch bestimmte Risiken irgendwie abgewogen und sagt, ja klar, könnte es sein, aber ich will es trotzdem. Wo einfach das, was im Inneren passiert, und es sind ja nur innere Dinge, das kann dann so stark sein, dass man in der Lage ist, alle Risiken außer Acht zu lassen. Da hat sich äußerlich gar nichts verändert. In einer vernünftigen Risiko- und Nutzenabwägung würden vielleicht alle zu den gleichen Ergebnissen kommen und sagen, ja, könnte sein, dass das schief geht, hier muss man aufpassen, das ist ein Problem. Aber im Inneren tickt man anders, da ist was los im Inneren, wo man dann plötzlich in der Lage ist, alle Risiken zu ignorieren und alle Ängste zu überwinden. Das kann natürlich in vielen Zusammenhängen auch schief gehen. Es kann in manchen Bereichen aber auch Dinge möglich machen, die sonst unmöglich gewesen wären. Und das ist es, was Gott eigentlich in uns tun möchte, dass er unsere Gesinnung, unseren Sinn, unser Inneres, unser Herz erneuert. immer wieder. Dass er uns fähig macht, diese Grenzen zu überschreiten, indem er zu uns spricht, indem er uns Dinge bewusst macht und klar macht, indem er für uns groß wird. Wir lesen im Psalm zum Beispiel, im Psalm 119, am Vers 143, Angst und Bedrängnis haben mich erreicht. Also das ist so, wir finden ja in dem Psalm sämtliche Gemütszustände, die man haben kann als Mensch. Angst und Bedrängnis haben mich erreicht. Deine Gebote sind meine Lust. Gib mir Einsicht, damit ich lebe, steht dort. Also Angst und Bedrängnis haben mich erreicht. Da steht man jetzt vor einem Riesenproblem, muss man sagen, müsste man sich eigentlich irgendwo verkriechen. Aber die Reaktion darauf ist, aber deine Gebote sind meine Lust. Also deine Anordnung, das, was du sagst, wie du zu mir sprichst, das erfüllt mich. Und dann dieses Gebet, gib mir Einsicht, damit ich lebe. Also sag mir mehr, Gott. Sag mir mehr von dem, was du siehst, was du denkst, was du willst, damit ich leben kann, damit Angst und Bedrängnis nicht die Grenze sind, vor der ich zum Stehen komme, sondern damit ich weitergehen kann, als würde es Angst und Bedrängnis nicht wirklich geben. Das ist Psalm 119, Verse 143 bis 44. Ich habe einen Satzteil nochmal übersprungen hier, aber ich habe trotzdem das richtig vorgelesen. Ja, Psalm 119, Verse 143 bis 144. Angst hat immer, achso, bis wann machen wir eigentlich? Bis um 12? Ja? Ja. Ich komme jetzt zum Ende gleich, ja. Ich mache jetzt die letzten Sätze hier. Ihr könnt zählen, wie viele das werden. So wie Pfarrer Sims vor kurzem dann meinte, so wir sind jetzt bei der Halbzeit gleich angekommen oder so, nachdem es schon ewig ging. Angst hat immer was Irrationales, weil es uns der Wirklichkeit Gottes entfremdet. Angst führt uns immer weg von der Realität eigentlich. Die Realität, wie Gott sie sieht. Und die weg von den Möglichkeiten Gottes. Angst ist immer eigentlich ein Scheingefecht, was man führt. Angst ist meistens total aufgebläht. Die ist gefüllt und verstärkt durch irgendwelche Befürchtungen und Hypothesen und Sorgen, was kommen könnte, was noch gar nicht da ist, was vielleicht nie geschehen wird. Aber was furchtbar aufgebläht ist und uns zu erschlagen scheint, das ist die Eigenschaft der Angst. Und da merken wir, dass da eigentlich auch das Böse sich kristallisiert. Weil es uns entfremdet den Möglichkeiten der Allmacht, dem Reichtum Gottes. Es führt uns in eine Verlorenheit hinein, wenn wir von Angst gefüllt sind. In eine Verlorenheit, als würde es kein Leben geben können, als würde es keine Hoffnung geben, als würde es keinen weiteren Weg geben können. Und man zieht sich zurück und man geht nicht raus dahin, wo Gott einen haben will, sondern man zieht sich in sich zurück. Und man rechnet nicht damit, dass Gott derjenige ist, der die Dinge zum Guten wenden wird und dass es Erlösung gibt und dass es Wiederherstellung gibt, selbst wenn was schief geht. Und das ist alles das, was Angst tut, dass all das verschleiert vor unseren Augen und dass wir in einem Gefühlszustand leben, als gäbe es keinen Grund zur Hoffnung und als gäbe es keinen realistischen Boden, auf dem man vorwärts gehen könnte, der trägt und wo man auch Grenzen überwinden kann. Und natürlich machen wir Erfahrungen, wo wir scheitern und wo wir merken, hier habe ich mir zu viel zugemutet oder hier bin ich, jetzt hat nicht geklappt, wie ich es mir überlegt habe und aber selbst solche Erfahrungen, was die Angst dann macht, ist, dass sie diese Erfahrungen so überhöht in unseren Gefühlen, dass wir den Eindruck haben, das will ich nie wieder erleben, das war so schlimm oder das kann ich nicht nochmal riskieren oder so. Das wird so überhöht, als würde es kein weiteres Leben geben können, was das dann doch irgendwann überwindet und wo man doch im nächsten oder übernächsten Anlauf merkt, jetzt habe ich es unter die Füße gekriegt. Also Angst produziert auch so eine Hoffnungslosigkeit. Deshalb müssen wir uns unseren Ängsten stellen, sonst wird dieser Bereich immer kleiner, in dem wir leben. Und wir werden uns immer weniger trauen. Wir müssen uns auch den Lügen stellen, die diese Ängste unterstützen und aufblähen. Falsche Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. David sagt im Psalm 34, Vers 5, ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. David suchte den Herrn und er antwortete ihm und dadurch rettete er ihn aus all seinen Ängsten. Das heißt, das, was wir brauchen, ist immer wieder ein Reden Gottes. Dass er uns seine Sicht der Dinge klarlegt. Dass wir seinem Wort folgen. Jesus sagt, als er in der Wüste versucht wurde, in Matthäus 4, Vers 4, zitierte er einen Satz aus dem 5. Buch Mose und sagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes geht. Das ist unsere Lebenskraft. Das macht uns fähig, dass Ängste überwunden werden. Wir werden gerettet aus unseren Ängsten, indem Gott spricht. Ja? Psalm 34, Vers 5. Genau, also wir werden gerettet aus unseren Ängsten, nicht indem Gott die Gefahren wegnimmt und die Risiken minimiert und im Äußeren alles ändert, damit wir beruhigt weitergehen können und er uns alles aus dem Weg geräumt hat, was uns zum Stolpern bringen kann. Nee, so werden wir nicht gerettet vor unseren Ängsten, sondern wir werden gerettet, indem er zu uns spricht und im Inneren was neu sortiert wird. In unseren Gedanken und in unseren Gefühlen. Dass da was zurechtgerückt wird, sein Wort spricht und es kommt Klarheit rein und mit einmal merkt man, ich kann doch weitergehen. Und das war alles nur ein aufgeblähtes Konstrukt, was mich abgehalten hat die ganze Zeit. Er schafft durch sein Wort. Er spricht und die Welt entsteht. Und er spricht in unser Leben hinein und im Inneren wird was neu. Er gibt seine Herrlichkeit hinein in dieses zerbrechliche Gefäß und er hat uns noch so viel zu sagen. Und es ist so wertvoll, immer wieder Gelegenheiten zu suchen, wo ich die Gegenwart Gottes leichter aufnehmen kann, Orte seiner Gegenwart aufzusuchen, immer wieder ihn zu fragen, ihn ranzulassen und das alles vor ihm rauszulassen, auch dass ich, wo ich merke, hier komme ich permanent an eine Grenze und ich bin eigentlich zutiefst verängstigt in bestimmten Bereichen, dass ich Gottes sage und frage Gott, was ist deine Antwort darauf? Was soll ich machen? Wie soll ich denn damit klarkommen? Wie soll es denn weitergehen? Und das beständig zu tun und Stück für Stück wird er was hineinsprechen in unser Leben und wir werden weiterkommen und das Land wird sich erweitern und manches von dem, was uns jetzt zum Fürchten ist, das werden wir in einigen Jahren unter unseren Füßen haben und wir werden auf diesem Boden gehen und wir werden von Gott gebraucht werden. Deswegen, und das ist jetzt der letzte Satz oder Bibeltext, 2. Timotheus 1, Vers 7, habe ich gestern schon mal, glaube ich, zitiert, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und Besonnenheit bedeutet ja, man besinnt sich auf etwas. Das heißt, man lässt sich nicht einfach gehen in dieser Angst, in diesem Geist der Furcht, der uns als Menschen scheinbar manchmal treibt, sondern man bleibt stehen, man besinnt sich neu auf das, was trägt, nämlich die Gegenwart Gottes, die Möglichkeiten Gottes, dass wir uns eigentlich nicht nur um uns drehen, sondern um ihn, der in der Mitte von allem steht und der sowieso heller leuchtet als wir. Und wir brauchen gar nicht so leuchten, wie wir manchmal denken. Und von ihm kommt alles Leben, alle Lebenskraft. Und dass wir uns das bewusst machen, dass wir in Geister Besonnenheit, unter Liebe, unter Kraft, wo von ihm her alles in unser Leben fließt, was er ist und was er gibt. Und das ist der Geist, den er uns gibt. Und der überwindet jeden Geist der Furcht. Amen.